Berlin ist Hauptstadt. Nach Berlin fließt eine Menge Geld. Berlin geht es gut. Die Bundeshauptstadt Berlin, die nun als Parlaments- und Regierungssitz neu gestaltet wird, ist Symbol für ein beispielhaftes Zusammenwachsen von Ost und West. Gleichzeitig wächst Berlin-Brandenburg in seine neue Rolle als europäische Wirtschaftsregion hinein. Mit der Zeit gehen. Daimler-Benz kreiert unter der künstlerischen Leitung von Renzo Piano, einem Mailänder Architekten, am Potsdamer Platz bis 1998 ein neues Stadtviertel mit 19 Gebäuden. Es entsteht Platz für Einzelhandel, Restaurants, Grand Hotel, Musik- und Varieté-Theater, Spielbank und so weiter. Nach den Entwürfen des Architekten Helmut Jahn entsteht das Sony Center am Potsdamer Platz als vitales städtebauliches Ensemble mit 7 Gebäuden. Bauherr ist Sony. Den Mittelpunkt des Büro-, Unterhaltungs- und Wohnzentrums bildet ein großer, überdachter, öffentlicher Platz, der umgeben von Restaurants, Cafés und Geschäften Raum für vielfältige kulturelle Veranstaltungen bietet. Die Fertigstellung des Projekts ist bis zur Jahrhundertwende geplant. Am Berliner Spreebogen wird ein attraktives Regierungsviertel entstehen und last but not least der Lehrter S-Bahnhof zu einem mehrstöckigen Kreuzungsbahnhof für den Fern- und Nahverkehr umgebaut, den eine vierspurige Fernbahnstraße unterirdisch kreuzen soll. Mit der Zeit gehen. Berlin ist die größte Baustelle Europas. Politiker predigen pausenlos die internationale Bedeutung dieser Stadt. Diebken, der Regierende selbiger Stadt, ortet sie bereits im Dunstkreis großer europäischer Metropolen wie London, Paris oder Rom. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Zu große Areale im Ausmaß halber Stadtviertel wurden an wenige Investoren vergeben. Ortsfremde Architekten bauen für ortsfremde Investoren, die nur die Rendite im Kopf haben. Über 560.000 Quadratmeter Geschossfläche werden hier in Kürze entstehen. Allein auf das von Daimler-Benz bebaute Areal entfallen 340.000 Quadratmeter. Sony glotzt auf sein 2,6 Hektar großes Dreieck, eine in sich abgeschlossene Erlebnisstadt unter einer prahlerischen Glaskuppel. Das öffentliche Leben wird von der Straße unter die kommerzielle Käseglocke verlegt. Es wird kontrollierbar, sicher, steril und künstlich. Die monofunktionalen Büro- und Ladenkisten hinter der glotzenden Einfalt vorgefertigter steinerner Lochfassaden mit ihren glitzernden Allerweltsangeboten der Boutiquen mögen zwar die Kegelclubs aus Wanne-Eickel begeistern, doch diese Stadt in der Stadt trägt zur Verödung des öffentlichen Raumes bei. Zusätzlich wird noch ein mehrstöckiger Kreuzungsbahnhof, der den Hauptbahnhof und den Bahnhof Zoo ablösen soll, in den Untergrund gestemmt, den eine fette, untertunnelte Autobahn kreuzen soll. Aber es geht ja auch lediglich um das Gesicht dieser Stadt und nicht um ihren Körper. Denn während die milliardenschweren Umstrukturierungsmaßnahmen, die flächenmäßig die Dimension der Freiburger Innenstadt erreichen und geldmäßig wirklich ungreifbare Summen erreichen, als Beispiel allein die neue Gasdampfturbinenanlage für die Stromversorgung der neuen Berlin-Stadtmitte, hat ein Investitionsvolumen von rund 600 Millionen Mark, steht das Skelett der Stadt äußerst dünn da. Will heißen, eigentlich ist Berlin pleite. Letzte Woche wurde im Senat der Nachtragshaushalt für 1996 verabschiedet, der Kürzungen in den nächsten 2 Jahren von rund 12 Milliarden Mark vorsieht. Gekürzt wird natürlich weder am Potsdamer Platz noch am Spreebogen, auch nicht in der Friedrichstraße oder am Alex. Gekürzt wird beim Gesundheitswesen, in Schulen und Kinderläden, bei Wohnung und Kultur, bei Studis, Frauen und im sozialen Bereich, wie gesagt, um 12 Milliarden Mark. Dagegen regt sich natürlich Widerstand in den unterschiedlichsten Formen. Am massivsten aber in einer Großdemonstration am 27. März, getragen von einem großen Bündnis. Dazu habe ich nun ein Gespräch mit einem Menschen aus Berlin geführt.
Ich grüße jetzt am Telefon einen Redakteur der Jungen Welt, der uns die Berliner Situation vielleicht ein bisschen aufdröseln kann. Bernd, der Nachtragshaushalt 96 umfasst ein Volumen von 42,3 Milliarden Mark. Es besteht eine Haushaltslücke von insgesamt 5,3 Milliarden. Die Kürzungen fürs laufende Jahr betragen 2,1 Milliarden, fürs kommende Jahr sind 10,7 Milliarden vorgesehen. Betroffen sind vor allem Gesundheit, Wohnungswesen, Kultur, Arbeit und Frauen. Die betroffenen außerparlamentarischen Gruppen haben sich zusammengeschlossen zu einem Bündnis. Kannst du uns zu diesem Bündnis mal was erzählen?
Ja, also Bestand hat dieses Bündnis ungefähr seit November. Es setzte sich zusammen zunächst aus so 10, 20 Gruppen. Dabei waren Studis von den Unis, weil verschiedene Fakultäten auch dicht gemacht werden sollen. Und weil an den Unis selber Streichungen anstehen an Geldmitteln. Dazu kamen ziemlich schnell Schüler, zum Teil aus einer Schülervertretung, die PDS-nah ist, zum Teil aber auch fetzigere Leute. Es waren ein paar Antirassisten dabei, die gegen die Einschnitte bei den Flüchtlingen vorgehen wollten. Und dieses Bündnis hat sich so nach und nach immer weiter ausgedehnt eigentlich. Mittlerweile sind da ungefähr 100 oder mehr Gruppen dran beteiligt an diesem Bündnis. Und dieses Bündnis hat bislang drei Demonstrationen gemacht. Das eine war schon Mitte Dezember, parallel zu der Revolte in Frankreich. Ich glaube am 15. war das, als die Revolte halt noch lief in Frankreich. Und da kam überraschenderweise 10.000 Leute auf die Straße ungefähr, gerechnet hatte man mit höchstens 2.000 oder 3.000, da waren alle ziemlich platt. Ne? Das hat aber gezeigt, dass dieses Thema, was ja auch angelegt war, so ähnlich wie in Frankreich, ne? Dass nämlich verschiedene gesellschaftliche Bereiche sich gegen diese Sparpolitik einfach zusammenschließen, dass dieses Thema einfach die Leute berührt halt, ne? Und dass sie bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen. Und im Januar gab es dann nochmal eine Demo von diesem Bündnis, dem sich dann weitere Gruppen angeschlossen hatten. Das war allerdings am kältesten Tag dieses Jahres. Dementsprechend waren es ein paar Leute weniger. Ich schätze mal so, dass es 4.000, 5.000 waren. War aber trotzdem ganz fetzig. Da sind dann auch verschiedene Scheiben eingeflogen bei Daimler-Benz, soweit ich mich erinnere, und bei einem anderen komischen Laden noch. Ja, die letzte Demonstration, die hat dann das alles nochmal übertroffen. Da haben sich dann, hat dieses Bündnis eben so 100 Gruppen vereint, ne, und die haben dann so zwischen 25 und 35.000 Leute auf die Straße gebracht. Mhm. Das war praktisch der letzte Schritt, wobei man davon ausgehen muss, dass dieses Bündnis sich bei der letzten Demo spezifisch gegen den Nachtragshaushalt in Berlin halt gerichtet hat. Ne? Das Motto war halt Nachtragshaushalt kippen und für eine Umverteilung von oben nach unten.
Also da ging es dann weniger um tiefergreifende gesellschaftspolitische Forderungen, als eben um die spezielle Berliner Haushaltskiste.
Ja, das ist, da ist man ein bisschen in der Klemme drin, ne? Weil aktuell ist natürlich dieser Nachtragshaushalt, die Demo war einen Tag, bevor der beschlossen werden sollte vom Senat, ne? Und es hatte ursprünglich auch Überlegungen gegeben, da eventuell noch Aktionen vor dem Senat zu machen. Am nächsten Tag dazu ist es dann aber nicht gekommen, ne? Politisch ist es natürlich zum einen eine Zuspitzung auf die Verhältnisse in Berlin, ne, mit dem Versuch, gegen diesen Haushalt halt spezifisch vorzugehen. Ne. Und auf der anderen Seite macht es natürlich eine Ausweitung auf andere Städte schwierig, wenn das auf ein Berlin-spezifisches Thema beschränkt ist. Ne. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, denke ich.
Der öffentlichen und privaten Armut steht eine Gewinnmaximierung der Banken und Konzerne von rund 12% für 95 gegenüber. Die oberen 10% vereinigen 50% des Gesamtvermögens. Reallöhne und Sozialleistungen dagegen werden kontinuierlich abgebaut. Es entsteht die Forderung nach einem Bündnis für eine soziale und gerechte Gesellschaft anstelle des Ausbeuterstaates BRD. Bisher drückt sich das nur in Form von, na, ich sag mal, Bittstellerei aus, wie ich persönlich auf der von dir erwähnten Großdemonstration mitbekommen habe. Ab wann oder wenn überhaupt, kommen da, ich sag mal, fortschrittlichere oder radikalere Stimmen ins Spiel? Beziehungsweise was wären das für Forderungen bezüglich sozialer und gerechter Staat?
Das ist natürlich völlig verwaschen, ne? Weil klar ist, in diesem Bündnis sind erstmal nur die verschiedenen Interessen vereint, ne? Die es halt gibt, ne? Sei es die Studieinteressen, dass halt bestimmte Fakultäten nicht zugemacht werden, ne? Oder dass BAföG nicht gekürzt wird oder dass keine Studiengebühren eingezahlt werden, erhöht werden, ne? Solche Sachen, ne? Das heißt, du hast unmittelbar von den verschiedenen Sektoren, die da beteiligt sind, so ein Interessenskampf, der natürlich völlig immanent in der Gesellschaft ist, ne? Weiter darüber hinaus weisen im Moment keine Forderungen oder da gibt es auch kaum eine Diskussion drum, ne? Und das Interessensbündnis ist natürlich relativ heterogen, kannst du auch sagen, ne? Also da sind beispielsweise ganz viele Sozialarbeiter und Lehrer auch dabei, ne? Und das hat einfach auf dem Hintergrund, ne, dass in Berlin aufgrund dieses Nachtrags, aufgrund dieses neuen Haushalts massig Projekte, also teilweise auch fortschrittliche Projekte wie soziale Projekte oder Kitas oder ähnliche Sachen zugemacht werden sollen, ne? Gut, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Konflikt um die Verteilung des Mehrwerts im Endeffekt nicht gebrochen wird zugunsten von der Infragestellung von der Mehrwertproduktion als solcher, ne? Also soweit ist man noch lange nicht, ne?
Ja, aber
und im Übrigen wurden am Anfang in diesem Bündnis gab es auch so Forderungen nach einem garantierten Mindesteinkommen oder einem Existenzminimum oder sowas, ne? Davon war auf der letzten Demo nicht mehr viel zu verspüren. Da stand eher im Vordergrund so die Situation der Projekte, ne? Was natürlich insofern wichtig ist, als ein Teil von den Arbeitslosen in den 80er Jahren abgefedert wurden in diese Projekte rein, ne? Also über ABM praktisch in den zweiten Arbeitsmarkt, wenn man so will, eingegliedert wurden, ne? Und wenn die jetzt rausgekickt werden, ne, dann stehen was weiß ich wie viele Leute halt auf der Straße, ne?
Also im Moment eher ein Anmelden der eigenen Bedürfnisse.
Ja, ja, also man muss einfach sagen, das ist ein relativ heterogenes Bündnis von den verschiedenen Interessen, die da drinnen sich auch artikulieren, ne? Und man muss gucken, was sich da einfach entwickelt weiter, ne?
Ja, die Kids, die jungen Leute, vor allem die Kreuzberger Kids, machen ja teilweise ihre eigenen Sachen. Es gab Schülerdemos, auch ein bisschen Randale. Inwieweit sind die in dieses Bündnis integriert, beziehungsweise lassen die sich überhaupt integrieren oder läuft es eher autonom? Also es war auf der Demo ja schon ein ordentliches Maß an Aggressivität auch zu spüren.
Ja, verschärft wurde die ganze Situation vor der Demo dadurch, dass halt zwei schon lange besetzte Häuser geräumt wurden. Und als Reaktion auf eine Häuserräumung gab es eine kleine spontane Demo abends in Friedrichshain, wo auch aufgerufen wurde, zu der Demo am nächsten Tag gegen die Sparpläne halt hinzukommen, ne? Das heißt, ein großer Teil von dem Besetzerspektrum war dann auch auf der großen Sozialabbau-Demo anwesend, ne? Das ist eine, ne? Zum anderen hat es drei Tage vor der Demo, kann mich da gerade nicht so festlegen, halt diese Schülerdemo, von der du geredet hattest, in Kreuzberg gegeben, ne? Wo irgendwie, glaube ich, 80 Autos demoliert wurden oder so um den Dreh rum, ne? Und wo einfach von den jüngeren Leuten auch ein gesunder Hass da ist, ne? Der aber auf den großen Demos bislang keinen Ausdruck gefunden hat, ne? Also ich gehe davon aus, dass sie schon weiterhin auf die Demos gehen werden, ne? Dass aber die Frage ist, ne, inwieweit sie sich einfach also auch unabhängig organisieren, ne? Für die Straße, ne? Da kann man aber im Moment irgendwie nicht allzu viel dazu sagen. Also ein Anhaltspunkt ist höchstens, dass es jetzt noch so Häusertage gibt, ne? Beziehungsweise am heutigen Freitag hat einfach so eine Besetzerin Woche 96 gestartet unter dem Motto radikal und mietfrei ins nächste Jahrtausend, ne? Dann gibt es noch ein paar Wagenburg-Aktionstage, ne? Und da laufen halt auch kleinere Aktionen, ne? Und ich gehe davon aus, ne, dass sich da weiterhin, also die Besetzerbewegung und die Wagenburgler und so weiter natürlich auch an diesem Bündnis weiter beteiligen werden, ne? Das, wie gesagt, ziemlich heterogen ist, ne? Wobei, wie das genau weiterlaufen wird, ne, kann man im Moment nur rumspekulieren. Mhm. Ne?
Du wärst jetzt Schüler, Schülerinnen und HausbesetzerInnen Situation ein bisschen durcheinander. Hängt es so zusammen? Weil meine Anschlussfrage wäre dann nämlich gewesen, dass ja in der aktuellen Berliner Situation die Lage der HausbesetzerInnen extra nochmal dazukommt, dass Innensenat und Polizei dabei sind, die sogenannte Berliner Linie zu kippen, die besagt, dass Häuser, die länger als ein Jahr besetzt sind, nicht so einfach zu räumen sind und der neue Innensenator den Berliner Häuserkampf jetzt eskaliert. Die Besetzer, Besetzerinnen haben gesagt, sie wollen die Zähne zeigen. Was ja offensichtlich nun auch seinen Ausdruck findet. Aber Schülerinnen und besetzte Häuser, das gehört offensichtlich zusammen.
Ich würde es ganz grob erstmal Jugendproteste oder Proteste von jüngeren Leuten einfach fassen. Ne? Und das Problem ist, du kriegst es ja momentan nicht kaum auseinandergedröselt. Also wenn du eine spezifische Schülerdemo hast, ne, dann weißt du natürlich, ne, da geht es in der Regel erstmal um die Probleme in der Schule, ne, und Sparen und also alles, was die Institution betrifft halt. Ne. Wenn du die Leute auf der Straße zusammen hast, dann ist immer die Frage, was für ein Inhalt da dominant wird. Ne. Und natürlich werden diese Hausbesetzergeschichten hauptsächlich auch von jungen Leuten gepusht, unterstützt und militant vorgetragen einfach. Ne. Insofern kann man da so eine einfache Trennung, denke ich, nicht machen. Ne? Beziehungsweise die Trennlinie wird klar in dem Moment, ne, wo in den verschiedenen Institutionen halt auch ein eigenständiger Widerstand sich entwickelt. Ne? Momentan ist es aber halt so, ne, dass du gegen diese Spargeschichten in den Institutionen selber oder in den Fabriken oder so, ne, keinen großen Widerstand hast, ne? Sondern der einfach nur auf der Straße zusammenkommt. Ne? Und parallel dazu laufen dann halt solche Sachen wie diese Hausbesetzertage, wo halt an einem bestimmten Problemfeld mit Aktionen versucht wird zu intervenieren. Mhm. Aber eine klare Trennung kann ich da einfach nicht hinkriegen. Ne?
Mhm, gut. Jo. Was mich jetzt noch, vielleicht zum Schluss noch interessieren würde, war, dass auf dieser letzten Großdemonstration und teilweise auch in der Medienberichterstattung, vor allem in der jungen Welt, wurde öfters die Metapher vom Pariser Wind, der durch die Straßen Berlins weht, gebraucht. Der französische Widerstand aktuell gegen Sozialkürzungen wird als Vorbild herangezogen. Ja, du kennst dich ein bisschen in der jüngeren, aktuellen französischen Geschichte aus. Ist das vergleichbar? Kann man das vergleichen, inhaltlich auch, von den Forderungen? Oder wird da jetzt was verklärt? Schafft man sich da einen Mythos, an dem man sich ein bisschen festhalten kann, an dem man ein bisschen aufgucken kann? So, wie sieht es irgendwie in der Richtung aus? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ich denke, inhaltlich kann man das am ehesten vergleichen, ne? Weil ja in allen Metropolenländern auch ein ähnlicher Prozess läuft, ne? Dass halt der Staat sparen will oder muss, ne, wie es immer dargestellt wird, ne, und diese Sparpläne haben einfach zur Folge, dass ein immer größerer Teil marginalisiert wird, dass die Löhne gekürzt werden und so weiter und so fort, ne, und genau dagegen hat sich ja die französische Bewegung im Winter gerichtet, ne, und genau dagegen wird ja jetzt versucht, auch in verschiedenen anderen Ländern Widerstand zu entwickeln, ne. Auf der anderen Seite ist es natürlich von den Kampfformen her ein ziemlicher Unterschied. Ne? Insofern, als du in der BRD bislang halt nur Demos hattest, ne, aber eben nicht Widerstand in den einzelnen Sektoren, was meiner Meinung nach unerlässlich ist, um solche Sparprogramme tatsächlich kippen zu können. Ne?
Sektoren will heißen, auch in den Betrieben und...
Naja, oder dass beispielsweise die Studis streiken oder dass die Schulen besetzt werden oder weiß der Kuckuck, solche Sachen halt, ne? Und im Unterschied zu Frankreich sind hier ja Streiks im breiteren Ausmaß bislang nicht bekannt geworden, ne? Außer mal so demonstrative Streiks, ne, für vielleicht einen Tag, ne? Aber ich meine, man kann nie sagen, ne, was sich daraus entwickeln wird, ne? Die Wahrscheinlichkeit nur, dass es so eskaliert wie in Frankreich, würde ich doch mal drei Fragezeichen dahinter basteln. Ne? Mhm. Einfach deswegen, weil du in Frankreich natürlich auch eine etwas kämpferischere Gewerkschaftsbewegung noch hast, ne? Als hier in Deutschland, wo das alles sehr institutionalisiert läuft. Ne?
Und, ja, und?
Gut, was ich halt denke noch, ist, dass es auch nicht um eine Verklärung von dieser französischen Bewegung geht, sondern dass sie schon ein Muster für soziale Auseinandersetzungen in den nächsten Jahren abgeben kann. Ne? Zum einen, ne, weil sich in den verschiedensten Ländern einfach Diskussionen entwickeln, wie diese Bewegung da einzuschätzen ist und was da alles passiert ist. Ne? Und zum anderen, weil beispielsweise auch in Österreich jetzt die Studis auf der Straße waren, ne? Und sich teilweise mit den Bullen gehauen haben. In Belgien sind ähnliche Sachen. Ne? Und überall in den ganzen Ländern hast du eigentlich nicht mehr so eine scharfe Trennung auch zwischen den Studis und Leuten, die maluchen oder arbeitslos sind. Ne? Also diese Trennung ist schon angeknackt. Ne? Und das stimmt mich wieder optimistisch. Ne? Und genau das ist ja auch der Versuch, in Berlin so eine Trennung von vornherein praktisch obsolet zu machen. Ne?
Gegen ein Bündnis für Arbeit, für ein Bündnis für eine Umverteilung von oben nach unten. Ja, ich bedanke mich für das Interview und sag mal kämpferische und solidarische Grüße nach Berlin.
Und Grüße zurück, ne?